Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hallihallo.
Ich bin ganz fröhlich.
Warum?
Na, wegen des Themas der heutigen Folge.
Ach so.
Und ich habe auch eine kleine Geschichte vorher, die auch an unsere alte Folge anschließt.
An die vergangene, also die jetzt, die davor.
Genau, die davor, die Alexander McQueen-Folge.
Ah, ja.
Da habe ich ja was erzählt. Und ich habe es wahrgemacht.
Erzähl.
Na, ich habe meine Polentasche.
Ah ja, stimmt.
Ja.
Bist du happy?
Ich bin super happy.
Ja?
Die kam ja vor 3 Tagen an und ich habe mich richtig gefreut, sie auszupacken.
Wie war das Einkaufserlebnis?
Bei Polen?
Ja.
Erstmal, sie gibt es ja nur in dem Polen-Shop. Also was heißt nur? Ich glaube, es gibt keinen anderen Shop, der die Tasche oder die Taschen vertreibt.
Ja.
Also nicht, weiß ich, den üblichen Verdächtigen, wo man sonst alle möglichen Sachen bekommt. Also nicht Farfetch oder MyTheresa oder Bräuninger oder sowas. Gibt es nur bei Polen an sich. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, ist man zwar gezwungen, da zu bestellen, aber es war okay. Der Versand ging relativ schnell. Ich glaube, 6 Werktage war angegeben und ich glaube, es waren nicht ganz 6. Und das Paket war sehr gut verpackt. Es kam in einem Karton und in dem Karton war in Seidenpapier eingewickelt ein Beutel, ein Staubbeutel mit der Tasche und dazu waren 2 Gurte und ein kleines Pappschild, wo draufgeschrieben ist, wie ich die Henkel wechsle. Weil ich habe ja die Numero D, also die 10. Also das ist ja diese halbmondförmige quasi. Ich habe mir die ganz klassisch in schwarz genarbtem Leder ausgesucht. Und da kann man die Henkel ja so wechseln. Also nicht, dass man die länger oder kürzer stellt, sondern wenn du kannst sie ja lang oder kurz tragen, ab dazu musst du die Henkel wechseln.
Mhm.
Genau. Und ich habe meiner besten Freundin das geschrieben mit der Tasche, dass ich mir die bestellt habe. Und hat sie gefragt, welche Farbe und so. Und da habe ich gesagt, das ist der perfekte Start für meine Polen-Sammlung, was sie mit einem Lachsmiley kommentierte, was ich sehr lustig fand.
Also ich habe gezielt nochmal nach dem Einkaufserlebnis gefragt, weil mich das natürlich interessiert hat. Denn erstmal finde ich das gut mit dieser Exklusivität, die Polen sozusagen mit ihrem eigenen Online-Shop da fahren, weil das natürlich dazu führt, dass man wirklich auch eigentlich so ein gewisses Sicherheitsgefühl hat. Das finde ich grundlegend ganz gut. Und natürlich den Werterhalt bzw. die eventuelle Wertsteigerung, die ja da mittlerweile auch so ein bisschen im Raum steht, was das Thema betrifft, ja auch gewährleistet wird. Aber was mich eben, wie gesagt, interessiert hat, war das Packaging. Und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wirklich? Du warst enttäuscht? Aber warum?
Also ich fand es natürlich erstmal toll, dass sie in der Box war. Das fand ich gut. Aber, und das jetzt klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber nach all dem Trara, was du um die Tasche jetzt schon Monate gemacht hast, war mir das noch ein bisschen, naja, also da geht noch ein bisschen mehr. Also ich muss, ich gebe mal nochmal so ein Beispiel dazu. Wir hatten ja zuletzt Weihnachten, da hattest du dir gewünscht, ein Kleidungsstück von Skims.
Oh,
und ich hatte das besorgt und hatte das online bestellt.
Warte mal, stopp. Du vergleichst jetzt das Einkaufserlebnis von
das
Skims?
Nicht. Nein, ich vergleiche das nicht. Aber an dem Punkt bin ich erstmal da überhaupt nochmal so dazu gekommen, darüber nachzudenken, was das eigentlich so wirklich bedeutet. Und jedenfalls habe ich das bei Skims bestellt. Und jeder, der vielleicht schon mal bei Skims bestellt hat und die Marke und so weiter kennt, der hat ja natürlich so ein gewisses Gefühl, was man dann möchte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sowas von enttäuscht. Denn es kam einfoliert, also nur in einem Foliebeutel, ähnlich wie man das vielleicht von H&M, ach ne, die sind in Papiertüten.
Soll ich dir sagen, wie es aussah? Es sah aus wie von, nicht, dass wir da bestellen oder so, aber wenn ich das so sehe, es sah aus wie von Shein.
Ja, oder Shein, ja, sowas.
Es sah aus wie von Shein.
Es sah so billig aus.
Ich weiß, ich habe das ja von dir nur verpackt, also in Weihnachtspapier und so bekommen.
Ich habe es nochmal verpackt, ja.
Genau. Aber ich habe ja dann 2-3 Monate später habe ich mir ja dann im Sale noch mal was bei Skims gekauft.
Ja.
3 Teile oder so. Und die kamen auch genauso in so einem Plastebeutel und dann noch mal in einzelnen kleinen Plastebeuteln. Wirklich so aufs Billigste. So.
Ja.
Also wie aus so einem Ramsch-Ausverkauf.
Ja.
Und das für Teile, die wirkliche
100
Basics schon 100 Euro kosten.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist echt krass.
Und ich finde, das macht so viel mit dem Ansehen einer Marke,
ja,
und mit dem Gefühl, wenn du doch was nach Hause bekommst,
ja,
und du das auch im Produkt nicht an jeder Ecke einfach so bekommst, dann macht das doch so viel aus,
weißt
dass
du,
ich das doch toll finden will.
Das ist jetzt nicht das Packaging-Thema, aber was gehört auch dazu? Ich habe ja da so ein Body zum Beispiel von Skims und die Waschanleitung und die, wo die Größe und so drauf gedruckt ist, das ist quasi nicht in einem Schild, ist ja logisch, ist ja alles sehr seamless und so, das ist drauf gedruckt in das Innere,
ja,
beim,
ja,
Nacken.
Ja, ja,
so.
Transferdruck, ja.
Genau. Und dann wäschst du das und nach weg. Einmal oder zweimal ist es weg.
Es geht einfach nicht.
Du siehst einfach nicht mehr, welche Größe. Also ich wollte mir gucken, okay, im Body, welche Größe habe ich denn eigentlich bestellt? Wenn ich mir jetzt nochmal in einer anderen Farbe nachbestellen will, wollte da reingucken und habe ich gesehen, dass einfach die Größe daraus ist.
Das ist krass, ne? Und das kann doch nicht angehen. Also und
das
dann,
ist krass.
Also wirklich, und dann schafft diese Marke ja auch gar kein Vertrauen mehr. Also finde ich.
Und die ist so beliebt.
Ja, die ist ja extrem beliebt.
Die ist super beliebt, die ist ja,
ja
auch wieder in der Hitlist
unter, ja,
den Top 20.
Ja.
Und ich mag die Sachen, also ich mag die Sachen wirklich. Und wir waren ja im KDW vor kurzem und da waren wir auch an dem Skims-Stand sozusagen.
Ja, ja.
Das war
ja
so ein Shop-in-Shop-System, ja, im KDW. Und da sah es schon besser aus, ne? Alles war aufgebügelt und dann so Schaufensterpuppen und extra Bereich und so. Das war schon besser, aber dennoch ist es irgendwie ernüchternd gewesen.
Ja, also wie gesagt, wenn ich das nach Hause bestelle und es kommt so, dann erwarte ich ganz viel. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt natürlich Marken, die können das richtig gut. Und ich, bei mir war das tatsächlich so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, ich will das jetzt genau sehen, wie ist das jetzt bei Pullen als Beispiel eingepackt. Das war schon gut, das war völlig okay. Mir war das ein bisschen zu nüchtern. Das ist natürlich auch keine Marke, die ist so krass aufgeladen, jetzt mit Prunk und mit Protz oder sonst irgendwas. So ein bisschen, also so ein Touch noch mehr.
Ich weiß, was du meinst, wo du mir diesen Dior Blush bestellt hast.
Ja.
Und der kam so in so einer hübschen Schachtel von Dior,
ja,
mit einer hübschen Tüte von Dior, so weiß und dann so mit so Silber und so. Das sah schon echt cool aus, ne?
Ja, ich meine, so riesen Premium-Brands, die können das schon, die machen das natürlich schon top. Ich meine, so ein Blush kostet natürlich 40 Euro, 50 Euro was. Da kriegst du richtig viel. Das ist ja auch krass, dass du, also da gibt es ja auch mittlerweile immer wieder so Videos, kann man sich auch, wenn man sich da interessiert, mal reingucken, so Beauty-Hacks, das heißt, du kaufst so eine Kombination aus zwei, drei Beauty-Produkten und bekommst dann so eine Tasche noch dazu, die angeblich dann nochmal 200, 300 Euro kostet und
das hätte
die,
man machen sollen.
Die bekommst du halt einfach so gratis dazu.
Ja, ich weiß.
Ja, also da gibt es irgendwie so Hacks, die man so machen kann. Und das ist natürlich alles wunderbar verpackt und alles nochmal mit einem extra Schleifchen. Natürlich wirft man das eigentlich weg und im Sinne der Nachhaltigkeit ist das wahrscheinlich nicht so toll. Aber wenn man echt so viel gespart hat und sich einen Traum erfüllen will, dann macht das doch auch viel Spaß, wenn man sowas dann zu Hause auspackt. Dann freut man sich.
Das stimmt, ja. Ich hatte jetzt nur beim Auspacken kein übelstes, krasses Hype-Gefühl, wie jetzt, als ich den Dior Blush bekommen habe. Aber ich fand es jetzt nicht schlecht verpackt. Also ich fand es schon, für das, was man bezahlt hat, habe ich das gekriegt, was ich erwartet habe.
Ja.
Also bei Skims habe ich nicht gekriegt, was ich erwartet habe, weil da habe ich einfach ein besseres Packaging erwartet. Bei Dior dachte ich so, oh, wow. Und bei Pullen war es so, dass ich dachte, doch, da habe ich, also ich fand es schon gut. Also nicht so, dass ich enttäuscht war, so wie du gerade.
Ja, ich finde halt, das ist auch so ein Ding, je nachdem, wie wertvoll einem die Sache auch ist und wie sehr man sich daran gearbeitet hat, gespart hat, was auch immer.
Dann, aber das habe ich ja.
Ja, ja, ich meine, ganz klar, na, ganz klar. Auf was ich jetzt hinaus will, ist eigentlich, dass du auch genau überlegen solltest oder dass man genau überlegen sollte, will man das, weil das ein Traum ist? Und dann sollte man wahrscheinlich drüber nachdenken, ob man das Original beim Hersteller kauft oder ob du das von einem Zwischenhändler kaufst. Weil genau auch da hast du eher die Chance, dass du ein tolles Einkaufserlebnis hast, wenn du das entweder natürlich im Store kaufst, was natürlich wahrscheinlich nochmal viel besser ist, weil die das dann auch wirklich für dich nochmal schön verpacken und da vielleicht auch nochmal so die Beratung dazu gehört. Aber wenn du das natürlich im Store kaufst, also im Online-Store kaufst, dann hast du ein schönes Packaging, was du wahrscheinlich bei Mytheresa nicht hast. Ein individuelles.
Das stimmt.
So.
Da hast du dafür aber manchmal einen besseren Preis.
Genau, also das muss man abwägen.
Ja.
Ja.
Manchmal ist es aber auch ein Unterschied, ob ich jetzt für was 200, 300 Euro vielleicht weniger bezahle und dann verzichte ich auch lieber auf das Packaging.
Na, ganz klar.
Wobei ich sagen muss, bei Pullen, das ist ja jetzt keine High-Price-Tasche. Es ist ja nicht so,
naja.
Also es ist schon, ja, Okay, wir sind da natürlich ein bisschen anders jetzt, aber ja, es ist jetzt, aber ich meine nicht, als würde ich bei Louis Vuitton kaufen oder bei, keine Ahnung, wenn wir ganz krass sein wollen, bei Dior oder sowas.
Ja.
Das ist halt, Pullen ist da schon eher schon hochwertig, aber es ist jetzt nicht das High-Price-Luxus. Ja, ja, das
obere Ende.
Ja, das ist es nicht. Es ist eher das untere Ende.
Ja.
Es ist schon, ja, Luxus, aber es ist das untere Ende.
Der Einstieg in den richtigen Luxus.
Ja, ja.
Weil, ich meine, für viele ist natürlich auch, wenn man sich von Michael Kors eine Tasche kauft, das ist schon Luxus. Weil die sind auch teuer.
Ja, das ist ja auch für viele der Einstieg
genau,
in den Luxus.
Genau, das Markenprestige ist nochmal was ganz anderes. Oder das handwerklich Gemachte. Eine Pullen-Handtasche wird von Hand gefertigt in Portugal und Spanien. Und die sehen natürlich auch nochmal handwerklich anders aus.
Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, wie sie aussieht. Ich finde sie super schön, wirklich.
Cool. Weil wir ja jetzt schon über ganz viele Taschen reden, möchtest du mal verraten, um welches Thema es heute geht?
Na, Taschen, mein Lieblingsthema. Und ja. Es war nicht meine Idee, es war deine Idee, dass genau. Wir Taschen als Thema nehmen.
Genau, ich dachte mir so, es wird endlich mal Zeit, dein eigentliches Lieblingsthema doch mal zu unserem Hauptthema zu machen. Ich denke, da gibt es doch viel zu berichten.
Das finde ich ganz schön krass, dass du das gesagt hast. Aber ja, dann lass uns gerne reinstarten. Womit fangen wir an?
Ja, sag du das mal. Also das ist ja wirklich dein Thema. Da kennst du dich ja eigentlich im Grunde genommen am besten aus.
Ja, es gibt natürlich viele Aspekte, die wir da benennen können. Ich habe in dem Rahmen zur Recherche dieser Folge, habe ich mich ein bisschen über die Geschichte der Handtasche belesen.
Mhm.
Und muss sagen, dass es mich hart gelangweilt hat.
Oh, wow.
Dann habe ich dir ein paar Kategorien gegeben, wo ich gesagt habe, hier suchen wir uns bitte jeder eine Tasche dazu aus, damit wir da eine Grundlage haben, worüber wir reden können. Aber wir haben gesagt, wir reden auch über solche Sachen wie Wertsteigerung. Ist es vielleicht was, wo man anlegen könnte? Also Geld, ist es eine Wertanlage? Dann wollen wir über Skandale reden und über einen der jüngsten Vergangenheit, der vielleicht viel noch im Kopf ist. Also vielschichtige Themen.
Cool, ich freue mich. Also ich muss wirklich sagen, bin ja mit dem Thema dann immer nicht ganz so warm, weil das ist jetzt nicht so meine Domäne.
Du hast es ausgesucht.
Ja, ja, ich weiß, aber das ist ja gut. Ich muss ja auch mal Dinge tun, die jetzt nicht immer so einfach sind.
Ja.
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 Ja. Ja. Genau.
Also erstmal können wir ja, glaube ich, sagen, dass Taschen so in den letzten 10, 20, 30 Jahren irgendwie so einen regelrechten Hype erfahren haben. Bei mir war das so, dass es sehr geprägt war, als ich so schon Teenie war oder junge Erwachsene. Also als ich gerade so mein Abitur gemacht habe und so. Und ich muss sagen, früher, zu meiner Zeit, haben mich da sehr, jetzt guckst du,
wow,
reißt du die
nicht.
Augen ab. Nein, aber es ist so, als ich noch jung war, haben mich sehr Fernsehsendungen geprägt. Sex and the City.
Ja.
Sex and the City war das Ding mit Handtaschen und so. Also da war das schon ein Riesenthema. Das hat sich ja auch verändert, ne? Also wie werden Taschen denn zu It-Bags und sowas? Was früher vielleicht Sex and the City war, ist jetzt vielleicht eher Social Media.
Ja, klar. Mhm. Oder andere coole Filme, finde ich schon. Also da gibt es schon relativ viele Quellen. Ich denke, gerade Handtaschen sind etwas sehr Lohnenshaftes für so Dinge, die man begehren möchte oder begehrt. Denn die sind ja auch langlebig. Anders als ein Kleidungsstück. Das ist schnell out. Eine Tasche ist viel weniger schnell out.
Und ich will jetzt nicht mit dem übelsten Klischee kommen, aber ich muss sagen, eine Handtasche passt immer. Du kannst zunehmen oder abnehmen. Sorry, es ist nun mal so. Für Frauen gerade, für Männer vielleicht auch, aber für einige Frauen ist das sicherlich auch ein Thema. Eine Handtasche passt einfach immer.
Ja.
Die enttäuscht dich nie, die sieht immer schön aus. Ich mag das ja auch, die einzuräumen, diesen Einräumprozess.
Ja, so eine Tasche, die ist ja auch ein Wunderwerk. Also was eine Frau in einer Handtasche haben kann, alles, was die so alles schluckt, das ist ja nicht ohne Grund, dass es diesen Harry Potter-Witz gibt mit Hermine Grangers
unendlichen
Ausdehnungszauber. Ja, weil alles in die Tasche passt. Das ist ja auch kein Witz, ist ja auch gar nicht böse gemeint, aber es ist ja wirklich so ein Wunderwerk, was in so eine Damenhandtasche alles reinpasst und was da so drin ist.
Ja, ich kann dir sagen, meine neue Pullentasche passt leider nicht so viel rein.
Naja, es wird ja wahrscheinlich noch eine größere geben.
Wird
es wahrscheinlich. Es ist ja auch nicht die einzige. Aber gerade das Größenthema ist ja echt ein Riesending. Also wortwörtlich, ich habe jetzt erst ein Reel gesehen und da hat eine Dame gesagt, die wusste ganz genau Bescheid, Jedenfalls hatte ich so das Gefühl, dass sie meinte, um Gottes Willen, kauf keine kleinen Taschen mehr. Kleine Taschen, wir Frauen wollen keine kleinen Taschen mehr, wir wollen große Taschen. Und ich habe mich so... War das jetzt erst? Ja, und ich habe mir so an den Kopf gefasst und habe so echt gedacht, krass, also immer noch, ja, ich weiß, wir hatten mal diesen Mikrotaschentrend, den habe ich auch nicht verstanden.
War
halt einfach nur ein Accessoire.
So. Ich muss dir sagen, ich als Taschenliebhaberin habe auch diesen Mikrotaschentrend nie verstanden, weil es eher wie eine bessere Kette ist.
Ja.
Also es ist halt eher ein Accessoire, da kann ich halt nichts rein, das verstehe ich nicht. Ich möchte in meine Tasche was reinmachen.
Das ist halt die luxuriöse Variante, um seine AirPods aufzubewahren, aber mehr ist das ja im Grunde genommen nicht. Kann ich verstehen, war mal kurz drin, alles klar. Die Notwendigkeit, das zu kaufen, habe ich nicht verstanden, würde ich mir für den Preis, weil das ist so eine Mikrotasche, erstmal ist es eine wahnsinnige Quälerei, das Ding zu nähen. Und dann ist es ja auch nochmal, kostet es genauso viel wie eine große, manchmal mehr.
Ja.
Oder eine mittlere. So, und dann, wenn ich mir so vorstelle, ich eine Dame, die braucht zwei Taschenformate, also eine größere und eine mittlere.
Nur zwei?
Formate. Ach ja, so. Formate, ne? So, vielleicht braucht man noch eine Klatsch für die besonderen Anlässe, ne, für diese Events, wo du ja ständig eingeladen wirst.
Da, ehrlich gesagt, bin ich davon nicht so überzeugt, aber rede erstmal weiter.
Von Klatsch?
Ja, also ich finde die schön.
Bei den ganzen Events, auf denen du eingeladen wirst und ständig redest du noch darüber?
Ja, pass auf. Also, ich hab Klatschs, ich habe sogar einige. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du mich je mit einer gesehen hast.
Du meinst jetzt Klatsch-Handtaschen, nicht einen Klatsch.
Ja.
Ja.
Mhm. Sehr witzig. Ja, also ich habe einige, aber bin mir sicher, du hast mich wahrscheinlich noch nie damit gesehen. Oder vielleicht einmal. Doch, mit der Tasche von MM6, von Margiela, die aussieht wie so ein Kaugummi-Papier.
Mhm. Ja.
Das ist eine Klatsch. Ja. Mit der hast du mich schon gesehen.
Ja, einmal.
Ja, weil der Reißverschluss kaputt ist.
Ich glaube, es lag trotzdem nicht nur daran.
Ich bin nicht so ein Fan davon, weil, wenn ich auf einer meiner Veranstaltungen bin, na, dann will ich bitte die Hände frei haben, um den Alkohol zu halten. Und in der anderen Hand will ich vielleicht mal ein Foto machen.
Verstehe ich. Okay.
Also ich habe da lieber so eine kleine Tasche, die ich umhängen kann. Wie meine kleine Mikro-Glam-Slam-Bag.
Die ist aber ja immer noch
klein.
Klein, aber nicht Mikro-Mini.
Nee, die ist nicht, da passt ein Handy so, rein.
Sie einatmen.
Da passt könnte. Ein Handy rein, ein Geldschein und einen kleinen Schlüssel.
Ja.
So, das ist der Mindeststandard. Wenn ich irgendwo hingehe, muss das reinpassen.
Handtaschen sind ja unter anderem auch ganz besonders beliebt, weil fast alle Marken Handtaschen machen. Und das ist ja auch wahnsinnig, ich kann mich noch daran erinnern, dass früher auch zum Beispiel, ist jetzt richtig hart, aber dass du bei Deichmann, da standen da mal so im hinteren Bereich, standen da mal so hinter der Kasse so zwei, drei Handtaschen. Mittlerweile haben die einen eigenen Bereich.
Vorne gleich, neben der Kasse.
Fast so viel wie Schuhe haben die Handtaschen.
Naja, nicht so viel.
Naja, aber schon, ist schon viel.
Die haben schon eine Auswahl, ja, aber nicht so viel, ja.
Ja, aber da sieht man, dass das Thema einfach wahnsinnig präsent ist.
Wusstest du, dass die Designer erst seit den 70er, 80er Jahren Handtaschenlinien gemacht haben? Vorher nicht.
Ah, krass. Nein, das wusste ich nicht.
Ja, deshalb, ich habe ja gesagt, ich habe die Geschichte der Handtasche heute gelesen. Und dass die eigene Handtaschenlinie gemacht haben, war es seit den 70er, 80er Jahren.
Ah, das ist interessant.
Ja, unter anderem Alexander McQueen.
Ganz besonders ist ja auch, dass du ja, wir haben ja diese großen Luxusgüterkonzerne. Da haben wir ja LVMH und Kering, das sind so die zwei bekanntesten und größten. Und zu LVMH gehört ja Louis Vuitton und Dior und etc. Und die haben alle eine riesige Auswahl an Taschen, weil die natürlich auch die Firmen haben, um die zu produzieren. Also im Hintergrund sitzen ja die ganzen Unternehmen, die das herstellen können. Und bei Kering ist das viel weniger. Die sind ja Italiener, also mit eher italienisch-französischem Hintergrund. Und die wiederum haben eine Kompetenz, um Schuhe zu machen.
Hm.
Das ist interessant. Dort ist die Sachlage ein bisschen anders. Natürlich haben die auch viele Taschen, aber da müssen alle High Heels machen. Es ist irre. Die Franzosen sind die Taschen und bei den Italienern sind es die High Heels. Kurios.
Ich möchte jetzt, dass wir zu unserer ersten Kategorie kommen, damit wir mal abgleichen können, was wir so für eine Handtasche haben. Und zwar habe ich verschiedene Kategorien mir überlegt und jeder von uns sollte sich eine Tasche dazu aussuchen und dann diskutieren wir mal drüber. Und ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Kategorie an, oder?
Na klar.
Die erste habe ich genommen, ich glaube, eine Tasche, wo du der Meinung bist, dass sie overhyped ist. Was denkst du, was für eine Tasche overhyped ist?
Boah, weißt du, wie viele Taschenmodelle? Das war schon für mich ganz schwer.
Okay, also erstmal möchte ich noch sagen, bevor wir hier jetzt irgendwie einen Shitstorm ernten, das sind alles natürlich subjektive Meinungen. Das sind unsere Meinungen, aber es ist ja auch unser Podcast, deshalb können wir unsere Meinung sagen. Hast du denn eine Tasche, wo du denkst, oh, die hat man mal relativ häufig gesehen, aber die ist eigentlich total overhyped und du verstehst nicht diesen Hype darum?
Gut, wenn es danach geht, dann ist es alles, was von dem französischen Unternehmen Hermès kommt.
Ich wusste, dass du das jetzt sagst.
Weil ich die Preislage einfach nicht akzeptiere.
Okay.
Das kann ich einfach nicht. Aber da ich verstehe, dass das oberste, das ist sozusagen die Luxusjacht der Handtaschen, aber ich akzeptiere das nicht.
Aber da du gerade dein Foto bereit hast für mich, hast du wahrscheinlich aber eine andere Tasche vorbereitet.
Ja.
Dann zeig sie mir mal her.
Ach so, ich fange jetzt an.
Ich kann auch anfangen.
Nein, ich zeig dir erstmal meine.
Okay, zeig mir deins und dann zeig ich dir meins.
Okay.
Du hast eine von Elaya, so eine Baguette-Form-Tasche.
Ja.
Relativ länglich, breit, nicht so hoch und einen langen Henkel zum um die Schulter hängen. Ja, relativ schlicht.
Genau, gibt Warum? Es in verschiedenen Farben.
Ja.
Und diese Tasche ist unter anderem mit dafür verantwortlich, dass das Unternehmen Elaya, von dem Designer Ezzedine Elaya, der ja nicht mehr lebt, aber jetzt wieder richtig aktuell ist, in die Hitlist geschafft hat, ziemlich weit nach vorn.
Wegen der Tasche?
Unter anderem, die ist extrem begehrt, die ist sehr, sehr begehrt.
Wie teuer ist sie denn?
Jetzt kommt der Preis von dieser tollen Le Tickle, kostet 2.100 Euro.
Mhm.
Und ich finde sie deswegen und absolut überschätzt, weil die Form ist sehr speziell, das darf die natürlich auch sein. Aber erstmal, Format, Größe und alles ist überhaupt nichts Neues, nichts Innovatives. Ich finde sie super schlicht, es ist ein einfacher Schnitt, also auch von der handwerklichen Leistung ist das nichts Besonderes, sorry. Preis-Leistung geht hier für mich einfach nicht konform, bin ich nicht überzeugt und ich finde sie auch tatsächlich unästhetisch.
Ehrlich?
Tut mir leid, Ladies, aber ich...
Ich finde, die Henkel finde ich ein bisschen zu lang.
Ja, eben.
Aber ich finde sie deshalb nicht unästhetisch.
Naja.
Also ich würde sie mir jetzt nicht kaufen wollen. Sie wäre nicht auf meiner Wunschliste, aber ich finde sie nicht so unästhetisch, wie du sagst.
In dem Format die Fendi Baguette.
Übrigens, alle Taschen und Bilder zu unserer Folge könnt ihr auf unserem Instagram und unserem TikTok-Kanal sehen. Also alles, worüber wir heute sprechen. Lost on Planet Fashion. So.
Ich will deine sehen.
Ja. Und jetzt wirst du mich anmeckern dafür. Das weiß ich jetzt schon, dass du sagst, dass du mir nicht zustimmst.
Jo. Okay, es ist Bottega Veneta. Und das ist die kleine Jodie, die du ausgesucht hast. Eine Tasche in geflochtenen Leder. Version hast du schwarz ausgewählt. Und diese Tasche ist quasi so oval. Und das Leder geht sozusagen, also es sieht aus wie aus einem Stück gefertigt und es hat im Henkel einen großen Knoten. Die ist schon relativ bekannt, sollte man kennen.
Ich denke auch, die kennt man auf jeden Fall.
Optisch, ja.
Das war so eine Influencer-Tasche.
Und die ist overhyped.
Ich finde, die ist overhyped.
Okay, gut. Witzig. Finde ich witzig. Handwerklich ist die natürlich deutlich schwieriger.
Ich möchte erstmal begründen, warum ich finde, dass die overhyped ist, ja? Also erstmal habe ich das Gefühl gehabt, man hat letztes Jahr, glaube ich, vielleicht auch schon vor 2 Jahren, ich weiß nicht, diverse Influencerinnen mit dieser Tasche gesehen. Und ich habe nie verstanden, warum. Weil, du hast recht, es sieht aus, als wenn der Taschenkörper und der Henkel in eins übergeht. Und du hast quasi nur einen dicken Henkel dran. Der sieht auch noch relativ klein aus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich die trage, kommt es mir vor, als wäre es unhandlich, wenn ich die über die Schulter trage, weil das einfach sehr klein aussieht. Aber ich finde es auch nicht schön, wenn man die in der Hand trägt, weil es ist für mich nicht so eine Tasche, die man in der Hand trägt, keine Ahnung. Und dann stelle ich mir vor, wenn du da was reinmachen willst, dass das irgendwie umständlich ist. Also ich weiß nicht, wenn ich da an meinen Portemonnaie will oder an meinen Kram, ich weiß nicht. Und mir gefällt sie optisch nicht, obwohl mir das Geflochtene gefällt. Also ich habe gar nichts gegen Bottega Veneta, im Gegenteil. Aber die Tasche, die finde ich wirklich richtig unschön.
Weißt du, was der Witz ist? Ich habe ja deine Information gekriegt, wie die Kategorien lauten.
Ja.
Und da hatte ich overhyped und dann hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, Hype nicht wert. Und dann habe ich bei Hype nicht wert aufgeschrieben, beziehungsweise mir rausgesucht gehabt, die Bottega Veneta Sardine Chain Bag. Was kostet deine?
2.900.
Genau, es gibt noch die wirklich absurd teure Tasche. Für 4.900 Euro, das ist diese hier und die sieht dir nämlich zum Verwechseln ähnlich.
Die finde ich schöner. Deine finde ich viel schöner.
Aber die ist auch nicht den Herbwert. Ähnliche Form, so Abwahl und dann hat die noch so einen Metallbügel, der wie halt so eine Sardine geformt ist. Die gibt es auch in Holz.
Ich muss dir sagen, aber das mit diesem goldenen Metallbügel, wobei es ja eher so ein Strich ist, ne?
Ja, das ist also, auch nur so eine Accessoire.
Aber das finde ich viel schöner, weil das finde ich schon viel praktischer. Ich kann gar nicht oben in meine Tasche reingucken, außer ich tue den Henkel irgendwie beiseite knietschen.
Ja, das geht bei dir auch nicht. Du kannst es nicht beiseite, das Ding. Das
zeig's mir nochmal.
Da gibt es einen langen Riemen, einen langen Strap.
Und aber da, du hast einen langen Strap, du kannst dir wenigstens Crossbody tragen. Ja,
das stimmt, das kannst du machen. Aber dennoch schwierig. Und vor allem beide Taschen sind, glaube ich, relativ schwer.
Mhm.
Weil das geflochtene Leder, das ist natürlich viel Material.
Hm.
Das wird zwar relativ dünn gemacht, das Leder, aber die sind trotzdem verhältnismäßig schwer.
Hm. Hm. Gut, nee. Also,
hübsch, aber also da ist die Bottega ist noch schöner als meine Alaya. Sorry.
Finde ich nicht.
Ja, boah, krass.
Ich glaube, finde ich nicht. Nee, die mit diesem Knoten, nee, meine mag ich wirklich nicht. Ich finde die wirklich overhyped. Die ist nicht den Hype wert, finde ich.
Crazy.
Persönlich, ich finde das.
Aber man merkt ja, dass sowohl also Bottega und auch Alaya, die beiden Taschen, die wir jetzt als overhyped rausgesucht haben, dass das Thema Taschen, nämlich bei beiden Unternehmen, unter anderem stark dazu geführt hat, dass sie so beliebt sind.
Ja.
Das hat einen riesen Einfluss, wie beliebt eine Marke ist, was die
gerade Taschen Bottega machen. Veneta.
Also ja, die sind gerade natürlich
Taschen. Die hatten ja auch diese andere Tasche, die dann, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber die man überall gesehen hat.
Ja, die vor ein paar Jahren
ja,
mit den
die hatte ja, Leder. Ja, hm. Die finde ich auch sehr, die finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön. Wir gehen weiter zu, wir hatten overhyped, also nicht den Hype wert. Hast du denn was underhyped ist? Also, wo wir sagen, da verstehe ich nicht, warum es nicht ein bisschen mehr Hype gibt.
Okay, war gar nicht so einfach.
Es war nicht einfach.
War nicht so einfach, war eine Hürde. Aber jetzt kommt was etwas schwieriger ist, weil es auch etwas, fällt jetzt aus der Reihe. Ich zeig dir die Tasche. Ich glaube, jetzt, sorry, ohne dass ich dich bashen will oder so, aber ich glaube nicht, dass du weißt, wenn du sie siehst, von welchem Hersteller sie ist.
Tatsächlich weiß ich nicht, aus welchem Hersteller sie ist. Ich beschreibe die Tasche mal. Es sieht aus wie so eine Lehrertasche.
Mhm.
Also sie ist ein schwarzer Kasten. Hat eine kleine Klappe drüber und dann nochmal eine, die ein bisschen weiter drüber ist, die dreieckig ist, also so spitz zulaufend. Dann hat sie eine Schnalle vorne in Silber und nochmal zwei Riemen drüber, wie es aussieht, als würde man es festschnüren können, wie bei so einem alten Schulranzen. Schwarzes Leder. Ja, es sieht aus wie so eine Schulranzentasche, bloß in neuer.
Ja.
Die findest du underhyped.
Hast du total genau richtig beschrieben. Es ist eine Schulranzentasche. Von Prancer Schuler, die PS1, die erste Handtasche, was Prancer Schuler gemacht hat, ist ein New Yorker Unternehmen. Zwei junge, mittlerweile sind sie auch nicht mehr so jung, aber zwei junge Burschen sozusagen. Und die haben diese Tasche gemacht und ich finde die sensationell.
Für Männer?
Nein, die ist unisex.
Ja, aber...
Die Prancer Schuler ist eigentlich als Damenunternehmen nur gestartet, also für Damenbekleidung. Ich glaube, die haben eine kleine Herrenlinie, aber hauptsächlich Damen.
Also wenn ich meinen Laptop irgendwo mal mit hinnehmen will, dann ist das schon eine schöne Laptop-Tasche.
Ich finde die, und das ist so ein bisschen jetzt der Kontext, das ist eine super urbane Tasche für den Alltag.
Hm.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eben gerade für New York und für das Umfeld, und ich finde die so klassisch, die finde ich richtig cool. Und
wirklich?
Ich verstehe nicht, warum die, das ist nicht das schickeste Objekt. Ja, das ist jetzt nicht hier der Taschen-Ferrari. Das ist wirklich was ganz Cooles, Solides. Die ist auch nicht ganz billig.
Ja, sag mal, wie teuer ist sie?
1.900 kostet die Tasche. Dafür ist sie aber wiederum sehr praktisch, weil ganz viele Fächer...
Oh, toll, sie ist sehr praktisch.
Das ist typisch männlich, ne?
Ja, ja.
Praktisch.
Wobei ich sagen muss, es catcht mich auch, ne? Wenn eine Tasche dann so funktional ist, dass die viele Taschen hat und da kann ich noch das reinmachen und da kann ich noch dieses reinmachen, finde ich super. Ich habe mir auch für meine Louis Vuitton Speedybag habe ich mir so einen Taschenorganizer für drin gekauft, damit ich da noch Fächer habe. Das finde ich ja prinzipiell schon cool, wenn man Fächer hat, aber die Tasche ist mir zu derb.
Ich habe nochmal, vor allem, ne, soll ich dir noch was sagen?
Sag's.
Ich habe mehr bei overhyped gefunden als bei anderen, ne? Das ist wirklich, also irgendwann kommt da nochmal was zu overhyped. Ich komme da nochmal zurück, ich habe da noch was, das ist so irre.
Ich zeig dir erstmal meine underhyped Tasche. Ja. Die Tasche ist dir bekannt, das kann ich so viel sagen. Wir haben
kann
schon mal über
vorstellen.
Diese Tasche besprochen.
Das ist eine kleine schwarze Tasche, die unten relativ gerade ist und dann sich nach oben hin verjüngt und die beiden Enden des Leders in einen goldenen Ring münden.
So klein ist die Tasche gar nicht.
Habe ich klein gesagt?
Mhm.
Ich weiß, sie gibt es in mehreren Größen. Und es ist eine Tasche von Jacquemus aus der letzten aktuellen Kollektion, glaube ich.
Le Calino heißt sie.
Le Calino. Sie ist prächtig. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich finde die tatsächlich auch schön. Ich bin da auch gewesen und an dem Thema und habe mir die auch angeschaut und habe sie nicht aufgenommen, aber ich finde sie prächtig.
Ich finde schon wie die hier, ich habe auch extra dieses Foto ausgewählt,
ja,
weil ich finde, dass das Foto toll zeigt, wie man die Tasche tragen kann. Nämlich da ist der Arm durch den Ring gesteckt und man hält diese Tasche quasi am Taschenboden, aber hat quasi trotzdem den Arm so drin. Wie sie hier getragen ist, auch mit der Kleidung auf dem Bild, das sieht so cool aus. Das sieht richtig cool aus. Und trotzdem ist die Tasche so elegant. Die hat eine tolle Größe. Die sieht so besonders aus. Ich verstehe nicht, warum man diese Tasche kaum sieht. Ich habe die weder irgendwie mal im Fernsehen bei jemandem, noch auf Social Media bei jemandem gesehen. Ich habe die mal, ich glaube, wir haben die mal in Venedig in einem Kaufhaus gesehen.
Mhm.
Aber dass ich die irgendwo sonst mal gesehen hätte, außer wenn wir nicht darüber gesprochen hätten oder...
Haben wir die nicht in Prag in einem Geschäft gesehen?
Ja, in einem Geschäft. Aber hast du die mal irgendwo sonst gesehen? Mhm. Wobei man Jacques Müs-Taschen ständig an irgendjemanden sieht.
La Bambina.
La Bambino?
Bambino, ja.
Genau.
Ja.
Die sieht man schon häufiger mal. Also die begegnet einem schon. Aber die Taschen nicht. Und ich verstehe es nicht. Ich finde die so cool.
Die ist wahrscheinlich schon wieder zu... seltsam, zu schwierig. Oh, die kannst du halt auch nur auf eine, die trägst du wie eine Klatschfass.
Die kannst du aber auch Crossbody tragen, die hat einen langen Riemen.
Ach so, okay.
Das da ist ich. Ein langer Riemen dabei, da kannst du Crossbody
tragen. Naja, dann erfüll mir doch den Traum, also ich würde die auch tragen.
Nee, das ist meine.
Toll.
Ich finde, dass die angehypt ist, ja? Meine. Die ist ungefähr 1190.
Das ist schon dolle.
Ja, aber ich glaube, hier an den Seiten hast du so zwei Reißverschlüsse, da kannst du was rein. Ist toll. Nee, die ist toll.
Also ich kann mir hier an der Stelle jetzt auch nochmal, da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch Jacques Mue ja da auch tatsächlich die Preise auch weiter anschraubt. Also ich glaube, dass die so nach
und
nach...
Du meinst, du solltest mir die bald kaufen?
Das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Aber ich glaube, dass die so mit den immer mehr wachsenden Taschensortiment auch die Preise immer mehr nach oben schrauben. Und das ist ja etwas... was wir ja ganz häufig sehen mittlerweile. Das hat sie ja bei der Polentasche auch, dass da eine Preissteigerung...
Ja, das haben ja viele Taschen mit den Preissteigerungen.
Ja.
Also wenn man auch bedenkt, wie gesagt, meine Speedybag ist das beste Beispiel, ne? Als ich die vor 20 Jahren wollte, 20 Jahre ist übertrieben, aber als ich die, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren wollte, war das noch ein ganz anderer Preis. Ich weiß noch, dass die damals irgendwie gab für 600 Euro und jetzt legst du noch einen Tausender drauf, damit du die hast. Also... da hat sich schon mächtig was getan. Das ist nicht das Einzige, ne? Das ist ja bei Chanel beispielsweise genauso. Da gibt es ja diverse Beispiele.
Ja, bei die 11-12 von Chanel, die war vor 4 Jahren noch bei 6.000 Euro, was absurd viel ist. Die ist jetzt bei 10, 11.
Ja, das ist unfassbar, diese Wertsteigerung von den Taschen.
Ich frage mich aber, wenn du jetzt eine hast.
Ja.
Angenommen, man hat jetzt so eine 11-12 von Chanel.
Oh Gott, ja.
Ja, also wer ist so irre, der es also abgeben will, verstehe ich, aber es kann ja immer trotzdem mal sein, dass man sagt, okay,
dass man sie vielleicht abgeben muss.
Genau, kann ja alles passieren. Ja, also immer noch herzlichen Glückwunsch für die eine haben.
Also erstmal 11-12 ist die gesteppte Tasche von Chanel, die mit dem Chanel-Logo, die ja von Karl Lagerfeld aufgelegt wurde, die noch klassischere wäre die 255, die quasi vorne den eckigen Verschluss hatte. In der Retrospektive Karl Lagerfeld in unserer Folge reden wir genauer über diese Taschen. Also hört euch das doch gerne an.
Genau. Aber wer jetzt eine hat, der kann natürlich stolz sein. Aber wie gesagt, wenn er sie veräußern muss, ich weiß nicht, ob du tatsächlich, meinetwegen, du hast die vor 4, 5 Jahren gekauft, ob du tatsächlich auch diese Preissteigerung mitkriegst. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass du an dem Problem stößt, dieses Echtheitsproblem. Es gibt ja diverse Zwischenhändler, Vestia Collective oder Rebell oder wie sie auch alle heißen, die wieder verkaufen für dich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit wirklich einem Plus rausgehst.
Also, angeblich, ja. Angeblich schon.
Ich kann mir das kaum vorstellen.
Naja, aber angeblich schon.
Weil das siehst du ja auch, wenn du jetzt mal eine Tasche kaufst und dann
ich
sagst
jetzt?
Ja, du
ich.
Als Nadine,
ja.
Kaufst dir eine Tasche, jetzt nicht in dem Preissegment, aber schon auch in einem gehobeneren Preissegment. Und dann entscheidest du dich, weil du festgestellt hast, die ist jetzt doch nicht so dolle. Veräußerst du die jedes Mal mit einem Gewinn? Also so wirklich einen Gewinn, wo du sagst, ja, es hat sich jetzt gelohnt, das als Geschäftsmodell vielleicht auch aufzugreifen?
Also ich persönlich nicht.
Ja, ich kann mir das also
das Ding ist, ja, vorstellen. Wenn ich das nicht müsste, also mir würde das Herz brechen, wenn ich meine Chanel-Tasche, ja, wenn ich eine hätte und wieder abgeben müsste. Aber wenn ich es müsste, glaube ich, wirst du die los. Angeblich wirst du sie mit Gewinn los. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist.
Weil ich meine, das ist ja immer auch so ein Thema, ob man das jetzt als Wertsteigerung, als Wertanlage auch benutzen will, so eine Tasche.
Du, also es ist natürlich wie bei allem ein Risiko, ne?
Das ist
du musst sie auf jeden Fall ja auch loswerden. Also du musst ja jemanden finden, der sie dann kauft, ne? Der wirklich sagt, ich kaufe jetzt diese Tasche in Gebraucht.
Ja, zum Beispiel bei den Hermes-Taschen. Wenn du da eine kaufen willst,
ja,
dann hast du erstmal eine wahnsinnige Wartezeit, eine Warteliste. Musst ja erstmal einen Haufen investieren, dass du da irgendwelche anderen Produkte kaufst, weil du da deine Killybag oder deine Birkenbag da jetzt endlich mal bekommen möchtest. Musst du erstmal einen Haufen Tücher und was weiß ich alles für Sachen kaufen.
Es gibt auch mehr als Tücher.
Ja, es gibt auch Lesezeichen. Ja, also so die Lederreste, da macht man Lesezeichen draus.
Oh mein Gott,
für 500 Euro.
Lesezeichen?
Ja, ja, natürlich, schon haben wir das Opfer gefunden. Lesezeichen für 500 Euro.
Oh Gott.
Und solche Dinge. Und dann hast du das Glück, dass du die jetzt bekommen hast und benutzt sie jetzt als Wertanlage und sagst, okay, ich habe jetzt 27.000 Euro vielleicht hingelegt für meine Birkenbag, weil das ist jetzt noch die, was auch immer für eine Farbe, spielt ja alles eine Rolle. Und dann veräußerst du die.
Ich glaube tatsächlich,
das wird echt schwer.
Nee, also ich glaube tatsächlich, bei den Birkenbags wird es wahrscheinlich noch funktionieren.
Ja?
Ja, weil du gerade dieses ganze Bramborium hast. Gut, die das Geld haben, die nehmen das wahrscheinlich in Kauf, ne? Aber wenn du jetzt wirklich ein Sammler bist, ne, und zum Beispiel eine ganz besondere Farbe hast oder ganz besonderes Leder, keine Ahnung, Schlange, Krokodil, irgendwas, und die wirklich selten ist, dann willst du es vielleicht auch haben.
Okay, verstehe ich.
Wenn du jetzt so ein klassisches Modell hast, wirst du die wahrscheinlich auch los, aber eher an jemanden, der dieses ganze Vorbramborium nicht will oder der die Wartezeit nicht will. Weil dir werden ja auch Taschen,
klar, die Wartezeit ist,
dir werden ja auch Taschen angeboten. Du kommst da zwar hin. Also ja, du musst ja natürlich erstmal diesen Status erarbeiten, damit du diesen Termin bekommst, wo du deinen Taschenwunsch aufgeben kannst. Das ist eigentlich das
völlig
ist
so absurd, irre. Das Modell.
Ja, also völlig wer es nicht kennt, genau. Also wenn du eine Hermes-Tasche möchtest, musst du erstmal einen gewissen Einkaufsstatus haben. Am besten gehst du immer wieder in denselben Laden.
Sagt man so, ja.
Genau. Am besten zu deiner zugeteilten, ich glaube, man bekommt eine zugeteilte Sales Assistant.
Das ist so irre.
SA, ist irre. Sales Associate. Genau, und mit der stellst du dich dann gut, trinkst ein Käffchen immer wieder, kaufst immer wieder was, dann hast du irgendwann mal deinen Status, wenn du genug Geld da gelassen hast. Und dann sagt sie dir, jetzt kannst du zum Termin kommen, wo du deinen Taschenwunsch aufgeben kannst. Und dann wirst du in einen Raum geführt und dann kriegst du verschiedene Farben vorgelegt und was weiß ich, Leder, keine Ahnung, ich war da noch nie, aber die urbanen Legenden sagen es, dass du da diverse Sachen vorgelegt bekommst, du dann deinen Wunsch aufgeben kannst, ob du zum Beispiel eine Kellybag möchtest oder eine Birkin und dann wartest du. Und dann wartest du 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, je nachdem, wie viel Glück oder Unglück du hast und dann wird dir eine Tasche vorgelegt. Die muss aber gar nicht so sein, wie dein Wunsch war.
Ja, ja, ja.
Wenn du zum Beispiel irgendeinen speziellen Braunton willst, kann es dann halt auch sein, dass sie dir einfach blau zeigen oder sowas. Was halt gerade da ist. Und dann ist die Frage, und das frage ich mich wirklich, was ist, wenn du es dann ablehnst?
Naja.
Lehnt man das dann ab? Oder sagt man dann, oh, ja, das nehme ich trotzdem. Ja, ich habe jetzt 9 Monate darauf gewartet. Dann nehme ich die, obwohl mir die Farbe nicht gefällt. Oder wie lange warte ich denn dann sonst? Also, pff.
Warte mal kurz. Ich kriege einen Anruf. Hallo? Ah, Vicky. Hi. Ja, wir sind gerade in der Aufnahme. Ja? Ja, es ging um die Birkenbag. Ob wir die nehmen sollen. Du sagst auch, wir sollen sie nehmen. Ja, Victoria, ja. Bleib mal kurz dran. Deine Freundin Vicky B. Sie sagt, wir sollen die Tasche nehmen. Egal, welche Farbe sie hat.
Du spitzt.
Ja? Danke dir. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Ja.
Also sie sagt, sie soll mal nehmen. Ich glaube, dass es eine Mogelpackung ist, weil...
Ich glaube, Vicky B kriegt alle Taschen, die sie will.
Ja, gut, die hat ja auch die Leistung, die könnte sich die auch selber machen lassen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Aber ich denke, dass es eine Mogelpackung ist, weil ich glaube, dass die einfach die unbeliebten Modelle einfach dann so Druck machen, dass du die halt, dass sie die immer verkauft kriegen. Also weil du hast halt immer mal irgendeine Gibt's Farbe.
Unbeliebte Modelle?
Ach, na klar, du hast doch bestimmt irgendwelche Farben, die nicht so toll sind. Wenn das irgendein Giftgrün ist, weil da halt der Designer gerade mal seine
grüne Phase hatte
damit. Ich hätte gleich was anderes gesagt. Dann ist das halt ein Grün, was keiner will.
Das also bei mir wären es sämtliche Blau-Petrol-Türkistöne.
Zum Beispiel.
Das wäre alles nicht so.
Genau. So, naja, okay. Also Taschen, wenn ihr mehr darüber wisst, ob sich das lohnt, welche Erfahrung ihr damit gemacht habt, Taschen als Wertanlage zu verwenden, dann bitte schreibt uns doch ganz gern mal in unsere Kommentare.
Und fragt doch Wikibi.
Ja, naja, klar, das mache ich dann auf dem nächsten
Event. Nee, ich frage es jetzt ja meine Freundin.
Okay, ja.
Gut, verstehe ich. Soll ich dir sagen, dass sich das, um das Thema jetzt Hermes nochmal abzuschließen, dass sich das Thema bei mir in den letzten Monaten durch unseren Podcast ganz, ganz doll verändert hat? Warum lachst denn du da?
Der Kaufdruck steigt oder wie?
Nee, er sinkt.
Ach so, okay.
Also für mich war das Ding ja immer, dass ich dachte, das ist die Traumtasche, das ist die Tasche schlechthin. Die Birkin Bag, die ist toll. Das ist die Tasche, die man haben muss. Das hat sich total gewandelt. Weil ich dieses ganze Bromborium finde ich total doof. Also dieses Ganze, man muss sich das erst erarbeiten und was weiß ich. Das mag ich nicht, dieses System. Das möchte ich nicht, das mag ich nicht. Mir gefällt die Tasche immer noch gut. Ich finde die schön, sowohl die Kelly Bag als auch die Birkin Bag. Und ich hätte gerne eine, wenn mir jemand eine geben würde, würde ich natürlich nicht nein sagen. Verdrehe nicht die Augen. Aber der Traum ist wirklich kleiner geworden.
Ich finde, also
wenn nicht sogar geplatzt.
Handwerklich gesehen ist sie ja wirklich auch schon gut gemacht. Da kann man jetzt nichts dazu sagen. Man darf kritisch betrachten und das sollte man auch, finde ich, welche Lederarten die verwenden und der ganze Hintergrund, alles klar. Das darf man gerne kritisch betrachten. Das ignoriere ich jetzt an der Stelle trotzdem mal. Sie hat natürlich einen klassischen Wert. Super. Ja, das ist natürlich toll, weil die geht immer und du wirst immer gut aussehen mit dieser Tasche. Aber gestaltungsmäßig jetzt zu den richtigen ein künstlerisches Werk ist das nicht. Die sieht super primitiv gemacht aus. Also optisch.
Das finde ich gar nicht.
Doch, die Grundgestaltung finde ich super einfach, super primitiv. Ja, das ist ganz neckisch mit diesen kleinen Lederriemchen von. Ich verstehe dann zum Beispiel nicht, warum man die offen lässt und dass das so rumklappert.
Na, weil das natürlich immer.
Nee, also sorry.
Das Ding ist, die wird doch so oft kopiert inzwischen.
Da können, also, da machen wir ja gleich das nächste Thema.
Wie viel Plagiate gibt es denn davon? Wie viele Replikas?
Ja.
Das bereitet mir schon Kopfschmerzen. Ne? Du kaufst dir eine Tasche für einen fünfstelligen Betrag und dann mache irgendwelche Hansels die nach und dann rennen so viele Frauen damit rum mit diesen Replikas, für die sie 100 Euro bezahlt haben und du denkst dir, also. Boah, wobei ja Louis Vuitton auch sehr, sehr viele Fälschungen. Naja, egal, weiter.
Weil wir ja das Thema Investment immer noch haben, ich würde gerne dir meine Investmenttasche zeigen wollen.
Oh, wir haben eine Investmenttasche? Hatten wir das aufgemacht?
Ja, natürlich. Du hast
Wertanlagen. Wertanlagen.
Ja,
stimmt.
Ja, genau.
Wertanlagen.
Okay. Ja, ich nenne das halt Investment.
Ja.
Genau, ich zeig dir meine.
Üssel. Yves Saint Laurent.
Ja.
Ja, eine Tasche, ist das Leder? Das ist wahrscheinlich Leder. Es sieht nach Stoff aus, aber ich vermute
es. Ja, die gibt
Leder
es in verschiedenen.
Ja.
Das ist jetzt hier eine, ich glaube, eine Textile.
Aber du kannst, wenn du eine Wertanlage nimmst, kannst du keine Textile nehmen. Ja, du musst eine Ledertasche nehmen. Ne?
Ja, Entschuldigung.
Ja, mit schrägen Nähten all over die Tasche. In der Mitte ist ein silbernes Yves Saint Laurent Logo und es hat zwei Kettenhenkel.
Ja.
Sehr schöne klassische Tasche. Ich weiß, dass du auf Yves Saint Laurent Taschen stehst. Ich mag sie auch.
Ja, die ist schön. Das ist die Lulu.
Lulu?
Ja, die Lulu. Die gibt es natürlich in verschiedenen Farben. Und je nachdem, was es für eine Kollektion ist, kann man die dann eben auch in einem unterschiedlichen Design bekommen. Die Steppung ist aber anders als diese standardmäßige. Da gibt es ja auch so eine echt klassische. Die ist dann immer so diagonal gesteppt. Die ist ja noch so Y-förmig gesteppt und sie hat einen stolzen Preis von 2.300 Euro.
Und du hier brauchst gab's gar nicht so in deinen Bart nuscheln,
ja,
wir
hier
gab's heute schon andere Preise.
Ja, natürlich, aber die kann ich mir jetzt tatsächlich nicht so einfach leisten.
Gegensatz zu den anderen Taschen, die wir heute hatten.
Auch nochmal hier der Hintergrund, warum Investment? Denn diese Tasche, diese Lulu ist jetzt, gibt es schon Weichen, aber jetzt auch noch nicht so ewig mit dieser Y-Steppung. Die hatten auch einen Preissprung gemacht von 400 Euro in 2 Jahren.
Ah, okay.
Das ist schon krass.
Die Frage ist, macht sie dann nochmal einen von 400 Euro in 2 Jahren? Okay, ich sage dir, das wäre keine Investmenttasche, die ich so sehe. Okay. Erstmal fehlt mir da das Leder. Und ja, okay. Also für mich sind Investmenttaschen die 255 von Chanel und tatsächlich die Birkin oder Kelly Bag von Hermes. Weil ich glaube, wenn du die hast, ich glaube, was Investmenttaschen für mich sind, hochwertiges Leder, Eine neutrale Farbe, Klassiker. Du brauchst Klassiker für eine Investmenttasche. Klassiker.
Aber die hat eine klassische Form.
Die hat eine klassische Form, aber Yves Saint Laurent, tut mir leid, ist keine Firma, die ich als Investment nehmen würde. Du brauchst...
Das ist aber auch...
Ja, ich sag nicht, dass das keine gute Firma ist. Das ist eine tolle Firma, es ist eine tolle Tasche. Wir reden aber über Investment. Wenn du sagen würdest, du willst jetzt eine Wertanlage, würdest du wirklich Yves Saint Laurent nehmen?
Na, ich schon.
Klar. Nee, ich würde das nicht nehmen. Ja, ich würde da Chanel nehmen. Ich würde Dior nehmen oder ich würde Hermes nehmen. Ehrlich gesagt, mein Ranking wäre wahrscheinlich Chanel, Hermes. Eher noch Louis Vuitton als Yves Saint Laurent. Ja, nee, das sehe ich nicht als Investment
tatsächlich. Zeig mir mal deine.
Habe ich gerade gesagt.
Ja, also ich habe, du hast kein Bild?
Nein, ich habe, es ist die Chanel 255.
Ach so, okay.
Die du 255. Weißt, wie die aussieht.
Ja, ich weiß, wie die aussieht. Okay, die 255.
Ja.
Ja.
Das ist die Tasche, wo ich sage, das ist die Wertanlage. Oder okay. Eine Kelly oder Birkenbeck. Das konnte ich tatsächlich nicht auf eine reduzieren, weil diese drei sind es für mich. Das sind klassische Wertanlagen. Vielleicht bin ich da ein bisschen harsch, aber ich denke, gut,
das sind... Was ist mit der Lady Dior?
Jetzt kommen wir, schön, dass du es ansprichst. Lady Dior ist in meiner nächsten Kategorie und jetzt habe ich schon gespoilert. Ich habe sogar ein Bild davon, weil ich auch genau diese speziell... Lady Dior, ich bin bei der Kategorie jetzt worth the hype. Also ihren Hype wert. Lady Dior in
schwarz.
Matt. Schwarz-matt. In schwarz-matt.
Ja, das... Also hier ist jetzt die Druckerqualität von dem Bild jetzt nicht so hoch, dass ich schwarz-matt erkennen kann.
Ich rede doch immer davon, dass die Tasche in schwarz-matt die tollste ist. In der mittleren Größe. Nicht ja. In der ganz klein. In der mittleren Größe. Genau die perfekte Größe, um alles Wichtige mitzunehmen. Aber nicht so klein, dass du das Nötigste nicht reinkriegst. Aber nicht so groß, dass es ein bisschen zu viel ist im Alltag. Die perfekte Tasche.
Die Lady Dior, die kenne ich sehr gut. Denn ich habe mich mal mit dieser Tasche sehr intensiv auseinandergesetzt. Rund um das Thema, wie man eine Fälschung an dieser Tasche erkennt. Und Preisgestaltung.
Warum hast du das getan?
Das erwähne ich jetzt an der Stelle einfach mal nicht. Alle unsere Zuhörer werden das sich vielleicht denken können. Nichtsdestotrotz, sie ist sehr schön. Diese recht simple Grundform, die macht sie natürlich immer irgendwie variabel, dass man sie an jedes Kleidungsstück irgendwie gut tragen kann. Die Steppung ist super klassisch, ich mag die, das ist ja wirklich schön und verarbeitungsmäßig ist sie auch toll. Die Bügel, an denen die Tasche ja quasi so hängt, die stehen ja so nach oben, die finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil die wirklich klappern. Die müssen auch klappern, so ein Echtheitsding. Und ich finde aber auch mittlerweile bei Dior etwas übertrieben, weil die machen tatsächlich alle 3 Monate legen die diese Tasche neu auf in Sondereditionen mit ganz verschiedenen Künstlern und Designern.
Du meinst, ich kann mir alle 3 Monate eine neue holen?
Ja.
Also nicht ich, aber andere. Die steigen aber dann alle
auch immer so im Preis. Und da gibt es auch wirklich, wirklich absurde und sehr hässliche Varianten. Das muss man einfach mal so sagen. Und dann finde ich immer, wenn man so einen Klassiker immer wieder neu, also das Neuinterpretieren von Klassikern ist toll, kann schön sein, aber wenn ich das
nicht wirklich, ständig.
Oh, das ist so schlimm. In ganz furchtbaren Texturen und sowas. Ich weiß nicht, ob das zuträglich ist, wenn man so viel auf den Markt rausknallt. In so vielen Varianten, ja, die sind dann wahrscheinlich super limitiert, aber das brauche ich alles nicht. Aber weil wir ja auch gerade nochmal bei Dior sind, Dior war ja dieses Jahr da auch nochmal ziemlich in Misskredit geraten.
Und ich nehme die Tasche bei Worth the Hype, ne?
Naja, es ging ja nicht um diese.
Ja, erzähl mal.
Ich soll das erzählen?
Ja, erzähl's mal.
Okay, also interessant war, dass dieses Jahr festgestellt wurde, wie die Arbeitsbedingungen sind für Handtaschen im Luxussegment. Und diese Kritik gibt es schon länger. Klassische europäische Luxusmarken lassen in 3 bis 4 Ländern diese Taschen produzieren. Das ist in Frankreich, das ist in Italien, das ist in Spanien und das ist in Portugal. Das kann man erkennen. Da gibt es immer so kleine Labels in den Taschen. Da gibt es so einen Zahlencode. Kann man im Internet mal gucken. Je nachdem, was man für eine Tasche hat, kann man das relativ gut identifizieren. Damit kann man auch erkennen, ob das eine echte Tasche ist oder ein Fake ist. Da unter anderem, ja. So, und vor allem war Dior ins Misskredit geraten, weil es um eine sehr extrem beliebte Tasche geht. Das ist die Dior Booktot. Das ist so eine quadratische Tasche.
Aus Textil.
Aus Textil, genau. Das ist eine Gobelin-Webung, sehr aufwendig gemacht mit diesem Dior-Logo, was so diagonal ist und dann so ein Streifen rein. Und man hat festgestellt, dass die Bedingungen für diese Tasche doch in der Herstellung extrem schlecht sind. Denn, das muss man wissen, die Tasche wird hauptsächlich in Italien gefertigt. Und Italien hat ein Riesenproblem. Die haben riesige Fabriken gebaut und lassen die Mitarbeiter dort leben. Das heißt, die haben mal früher Unternehmen gehabt, dann wurden diese Unternehmen verkauft. Das ist jetzt böse, wenn ich das jetzt so sage, ist aber nichts Rassistisches. Chinesen haben diese Unternehmen gekauft und die Chinesen machen da ihr eigenes Ding. Die führen diese Unternehmen wie in China. Das heißt, wir haben Made in Europe, Handmade, und wir haben aber Arbeitsbedingungen wie in China. Die Menschen dürfen das Gelände nicht mehr verlassen. Die leben da in dieser Fabrik und produzieren das wie in China. In Masse. Und damit haben wir natürlich alle möglichen Themen wie Sicherheit etc. So, und dann kommt natürlich noch dazu, dass die in Masse hergestellt wird. Und vor allem diese Tasche, ich habe mir das, bevor der Skandal war, ich liebe diese, es gibt so gerade Dior, so tolle Produktionsvideos, so wie die Taschen hergestellt werden und sowas. Ich liebe das, ja. Ich bin Handwerkerfreund, ich liebe das. Und dann wird die Tasche aber überhaupt nicht so gefertigt, weil die total billig gemacht wird. Die Tasche kostet 2.300 Euro, gibt es natürlich nochmal einen anderen, nein, 2.700 Euro. Und die Produktionskosten für diese Tasche liegen bei 26 Euro.
Ah, ich dachte 50. Ich hatte 50 im Kopf.
Echt? 50? Nee, ich habe nochmal geguckt. Ja.
Ich dachte also 50.
Wahrscheinlich je nachdem, was es für eine Variante ist.
Ich weiß es nicht. Okay, zwischen 26 und 50 Euro.
Ja, also so in dem Dreh. Also, ja, also
keine günstig Ahnung. Im Vergleich zu dem. Ein
paar Prozent des eigentlichen Verkaufswerts. Das heißt, und die Tasche ist extrem beliebt. Ja. Die wird also in Massen verkauft.
Ja. Wie findest du die Tasche?
Ich fand die mal toll, aber die ist natürlich auch so ein Riesenfälschungsding. Die ist ja in jedem südlichen Land irgendwo an der Straße zum Verkauf.
Ich fand die noch nie toll, bis ich vor kurzem nicht so eine Tasche, aber von der Form her so eine ähnliche Tasche geborgt bekommen habe von meiner Mutter und festgestellt hat, dass diese Tasche extrem praktisch ist. Oh Gott, ist die praktisch. Für mich ist das immer so, hat es so Strandtaschen-Vibes.
Ja, das war ja so der Trick an der Tasche.
So, aber jedenfalls, als ich diese Tasche neulich, also nicht diese, aber eine mit so einer Form von meiner Mutter hatte, dachte ich so, wie praktisch ist die denn? Die ist so eine feste Form, ich kann alles Mögliche reinknallen, wenn ich mal einkaufen bin oder irgendwelchen Krempel. Super, finde ich super. Aber wäre jetzt keine Tasche für den Alltag jetzt für mich. So.
Ja, ich fand das toll, als das Unternehmen das rausgebracht hat, das überhaupt so zu machen. Das war ein neues Design, da gab es ja auch unterschiedliche Motive und so. Diese Mischung aus historisch und modern, das fand ich echt cool und super praktisch, fand ich wirklich toll. Aber der Skandal zeigt natürlich, wie wir teilweise eben in der Produktion von solchen Luxusartikeln doch einfach betrogen werden.
Ja.
Und diese Kritik, Deutschland ist ja sowieso so ein Land, wo immer Luxusmode kritisiert wird, aber auch teilweise einfach gerade wegen solchen Dingen total berechtigt ist.
Ja, absolut. Ja, da hast du vollkommen recht. Also es ging ja wirklich durch die Medien.
Ja, zu Recht. Ist ja auch noch nicht beendet. Zu also Recht. Es gibt ein richtiges Verfahren.
Ja.
Dior ist ein Unternehmen. Es gibt mehrere Unternehmen, die das Problem haben. Und die sind angeklagt. Wird man sehen, ob sich die Verhältnisse geändert haben. Und
die Frage ist, ob das die Menschen, die das kaufen, ob das die wirklich jetzt abschreckt. Nichts davon.
Da muss man sich selber als Konsument hinterfragen, ob man dem...
ob man das unterstützen möchte oder nicht.
Genau, ob man das will oder nicht.
Ja.
Ja, das ist halt einfach immer ein Problem.
Ich möchte jetzt trotzdem zurück zum Thema kommen.
Ja.
Welche Tasche ist denn für dich den Hype wert? Also worth die Lady Dior war worth the Hype für mich, aber welche ist denn für dich den Hype wert?
Ja, das ist wirklich echt schwierig gewesen, aber für mich ist es diese Tasche.
Ah, die von Loewe.
Mhm.
Hat die einen Namen, die hat mit Sicherheit
Puzzle.
Einen Namen.
Puzzle.
Ja. Das ist...
Medium Size?
Medium Size. Mit einem kurzen Henkel und einem langen Schulterriemen. Und über die hat mir gesprochen, ich glaube, bei der Hitlist damals. Mhm. Mhm. Auch eine sehr tolle Folge, kann ich jedem nur ins Herz legen. Und die hat quasi schon eine etwas kastigere Form, nicht zu groß, eine ideale Alltagstaschengröße. Dann hat sie eine kleine Klappe, aber die nicht wirklich rumgeht. Sie bedeckt sie eher oben mit einem Loewe-Logo in der einen Ecke. Und dann hat sie so asymmetrische Nähte, so als hätte man einfach so ein Trapez Stoff genommen und dann an ein anderes Trapez dran genäht und dann hier ein Trapez und noch da ein Trapez und dann hast du diese wunderschöne Tasche. Verstehe ich, dass du die genommen hast, nicht in der Farbe. Das, du hast sie mir jetzt hier in so einem dunklen Taubenblau gezeigt. Das macht aber nichts. Die Tasche ist wunderschön und ich verstehe, ja, sie ist ihren Halbwert. Die ist wirklich schön. Finde ich auch. Die ist toll.
Ja.
Wie teuer ist sie? Hast du es auf dem Schirm? Ich habe es nämlich gerade nicht auf dem Schirm.
Habe ich.
Bestimmt auch so um die 2.000, 3.000 Euro.
2.800 Euro. Das ist schon ziemlich stolz. Ja. Das ist schon.
Aber habe ich so erwartet. Also.
Ja, aber im Vergleich muss ich jetzt trotzdem nochmal sagen, zu meiner Lulu von Yves Saint Laurent ist das schon ein bisschen frech.
Findest du? Ich finde die schöner als die von Yves Saint Laurent.
Lassen wir's. Wir lassen es. Kommen wir mal zum besten Klassiker.
Die ist doch wirklich schöner als die. Also doch, ich finde die schöner.
Eines deiner Punkte war bester Klassiker.
Da, das hatten wir leider schon. Die habe ich nämlich auch bei Wertanlage.
Ach so, das ist einfach zweimal die gleiche.
Naja, Wertanlage, da habe ich mir keine richtig rausgesucht, weil ich eher die Kriterien für mich dafür abgestimmt habe. Und die habe ich dir vorhin genannt. Und bei Klassikertasche ist es für mich, und ich überlege gerade, oder hatte ich Lady Dior bei Klassiker? Nee, ich glaube, das war meine Klassikertasche.
Na gut.
Die Chanel 255.
Genau, die Chanel.
Nee, 1112. Die Chanel 1112.
Die 1112.
Die gefällt mir persönlich besser als die 255.
Ja, verstehe ich, finde ich auch. Dann wird dir ja meine gefallen.
Du hast dieselbe. Du hast die Chanel Boy.
Ja.
Chanel Boy heißt sie, ne?
Ja. Ich muss ja auch so ein bisschen.
Guck mal, wie gut wir zusammenpassen.
Ich muss ja auch ein bisschen an mich denken.
Ja, ist richtig.
Und die Boy ist noch ein bisschen.
Oh, guck mal, wie gut wir mit unseren Klassikertaschen zusammen aussehen würden. Du hättest die Chanel Boy, ich hätte die Chanel 1112.
Ja.
Wir würden so gut nebeneinander aussehen, da hätten wir wieder dieses Partnerlook-Ding. Toll.
Das fände ich wirklich sensationell.
Gut.
Kostet deine?
Keine Ahnung.
6.100 kostet meine.
Meine ist teurer.
Ja. Das heißt, meine ist noch
nicht. Ich will jetzt zu einer viel witzigeren Kategorie kommen. Ich habe dir aufgetragen, such die craziest Bags. Es gibt ja gerade so von Moschino, ist ja gerade ganz, ganz viel. Und über die müssen wir einfach noch kurz sprechen, auch wenn wir schon mit der Zeit vorangeschritten sind. Gibt es ja gerade die Baguette-Tasche.
Ja.
Und es gibt diese Sellerie-Tasche.
Ja, also wirklich, guckt euch mal diese Sellerie-Tasche an. Die ist so absurd. Und wo, also preislich unglaublich.
Ich glaube auch so 1,4 sind.
Nein! 4.700 Euro kostet der Sellerie. Der Baguette kostet 800, 900 oder sowas.
Nee, aber ich denke 1.000.
Nein,
die Baguette meine ich.
990. Habe ich heute erst geguckt.
Die Baguette-Tasche ist toll. Und dann hat Moschino, und das wollte ich erst bei Craziest Bag nehmen, habe es aber dann schnell wieder verworfen, haben sie noch so eine, wie so eine Papiertüte. Und da kannst du die doch so reintun.
500 kostet die Papiertüte.
Ja, also verrückt. Verrückt. Die Baguette-Tasche finde ich aber cool. Die Sellerietasche finde ich auch cool, aber was mich an der stört und warum ich die auch nicht ausgewählt habe, erstmal ist die mir gerade zu overhyped und omnipräsent. Die sieht man so viel, es wird so viel über diese Taschen gesprochen, deshalb wollte ich nicht, dass wir hier darüber sprechen, also schon kurz, aber ich wollte sie nicht auswählen. Wenn du die aufklappst, fällt dir alles raus. Bei dieser Baguette-Tasche, die ist ja lang, du klappst das auf, das ganze Ding geht auf und dann hast du nur so ein längliches, gar nicht mal hohes
Einkerbung. Ja, da passt nur eine Filter rein. Ja, die hat ja auch so einen Schnappmechanismus.
Ja, genau, die schnappt so auf und zu und das geht nicht.
Auf und zu.
Das geht nicht.
Der ganze Hype um diese Crazy Taschen ist ja wahrscheinlich ausgelöst worden von Jason William Anderson mit dieser Taubentasche. Ich glaube, damit...
Jonathan William Anderson.
Ja, habe ich Jason. Ach, um Gottes Willen. Jonathan William Anderson, der hat ja diese Tasche gehabt, diese kleine Taube. Und nachdem kamen hier noch ganz viele andere Sachen.
Oh mein Gott, ich war so froh, dass ich, welche craziest Tasche ich ausgesucht habe. Und jetzt habe ich auf dein Handy gelinst.
Wieso?
Jetzt habe ich auf deine Bilder gelinst und jetzt glaube ich, haben wir einfach dieselbe ausgesucht.
Das glaube ich
nicht. Und ich war mir so sicher. Gut, pass auf, wir machen die jetzt auf.
Crazy Speck.
Wir machen die auf und zeigen sie uns auf 3. 1, 2, 3.
Ach.
Ah, nee, wir haben nicht dieselbe.
Aber tatsächlich hatte ich die auch. Spannend, das ist gut. Da können wir über beide reden, das ist klasse. Soll ich erst über deine reden?
Rede erst
die auch
über
meine. Ist?
Ach, ich dachte wirklich, dass...
Eine wunderschöne Tasche, würde ich total, da gehe ich total. Und zwar ist es eine Saint Laurent Tasche.
Ja, ich habe auch eine Yves Saint Laurent Tasche ausgesucht.
In einem güldenen Orange-Bernsteinton mit einem kleinen, na, relativ großen Saint Laurent Metall-Emblem. Und sie ist gemacht wie eine Kuchenbox. Wenn du dir vorstellst, du gehst zu einem hochwertigen Konditor oder Bäckerei oder sowas oder so einen fancy Zimtschneckenladen oder sowas und du kaufst das so zum Mitnehmen was ein, dann packen die das in so eine höhere Schachtel und falten das am Rande zu und dann hast du oben so einen Griff zum Festhalten und genauso sieht sie aus. Er hat noch ein kleines Muster drauf.
Das Muster finde ich auch toll.
Ja, die ist schon stark.
Die ist cool. Das sind Rauten und in den Rauten sind kleine Yves Saint Laurent Logos und drauf ist noch ein goldenes, großes Yves Saint Laurent Logo.
Ja.
Die finde ich so toll. Ich
habe
die gesehen und dachte, boah, ist die hübsch. Richtig hübsch.
Aber es gibt so viele crazy Taschen.
Krass. Und das ist deine crazy Tasche?
Das ist deine crazy Tasche.
Ja, aber okay, ich zeige auf das Bild, was er mir gegeben hat. Ja. Und muss sagen,
ich habe eine andere Art von
Craziness. Ja, das ist ja nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte so Dinge, die anderen Dingen nachempfunden sind.
Ach so, naja, gut, aber das, ich fand die trotzdem crazy.
Ja, okay. Ich versuche sie mal zu beschreiben, wenn mir das denn möglich ist. Also, es ist eine von Balmain und die Tasche ist erstmal, ich würde sagen, eine mittlere Größe. Dann ist sie aus Leder, schwarz. Hat unten eine Rundung, geht dann ein bisschen abgeschrägt nach oben, hat dann wieder eine Rundung. Und außen an der Tasche dran ist wie ein fester Bügel, fast wie ein Lenkrad. Und an den Seiten geht es lang und unten auch, aber nicht bis zur Mitte durch. In der Mitte ist eine Lücke. Gott, ich beschreibe das so schlecht. Guck bitte auf Instagram und auf TikTok bei Lost on Planet Fashion. Und unten sieht es aus, als wenn es so Absätze dran. Also es sind keine Absätze dran. Oh Gott, nee, ich beschreibe das schlecht. Unten sieht es aus, als hätte man da so mit Knöpfen die angemacht. Also mit einem Knopf links und rechts und dann geht es an den Seiten hoch.
Das stimmt, das ist eigentlich genauso ähnlich, wie du so beschrieben hast. Die Idee dahinter ist ja so, dass es so eine futuristische Sneaker-Schuhform-Inspiration ist. Es gibt ja auch Schuhe von Balmain, die so aussehen. Das ist ja wirklich die super futuristische Variante. Oder eine futuristische Variante. Es gibt auch noch mal eine einfache, da ist es unten tatsächlich wirklich alles aus Leder und mit Abspann, sodass das aussieht, als würde die mittlere Tasche wie in so einer Sphäre schweben.
Gefällt mir nicht.
Ich fand die crazy.
Ich finde die nicht schön.
Ich finde die crazy.
Ich finde die überhaupt nicht schön.
Crazy.
Mag ich nicht. So, und dann hatten wir noch,
Übrigens heißt die Takeaway. Die Yves Saint Laurent, die du ausgesucht hast, kostet 1.400 Euro.
Ja, meine stimmt, 1.450, glaube ich.
Meine Balmain kostet ja, nur 1.490.
Takeaway-Box aus pflanzlich gegerbten Leder mit Monogrammprägung. Meine. Und das die Vintage Brown Gold. 1.450.
So, ich habe noch eine Tasche übrig auf meiner Liste.
Ich auch eine. Ich habe auch eine und die habe ich sowohl bei aktuelle Trendtasche, obwohl ich nicht weiß, ob das stimmt, und auch bei Will-ich-haben-Tasche.
Na dann.
Was hast du jetzt noch für eine?
Ich habe nur noch die Will-ich-haben-Tasche.
Gut, dann einigen wir uns so einfach auf Will-ich-haben-Tasche.
Ja.
Gut. Ich will deine zuerst sehen, bevor ich dir meine
zeige. Ist keine Überraschung für dich.
Ach, okay. Es ist die Jacquemus-Tasche in Creme. Hast du sie mit Absicht in Creme hier ausgesucht?
Ich mag das in Creme, ja.
Aha.
Die gibt es in schwarz, komplett schwarz, in Creme und in schwarz mit weißen oder mit cremefarbenen.
Und da ist die Creme-Creme-Tasche, ist sein Favorit.
Ich weiß, die Creme-Creme. Ich finde das Creme, finde ich sehr ansprechend. Praktisch ist das wahrscheinlich überhaupt nicht. Also ist mir aber auch am Ende egal. Nur nicht ganz in schwarz-schwarz. Ich weiß es nicht. Schwierige Frage. Naja.
Es ist dein Wunschtraum. Du musst es mir doch sagen können. Okay, auf jeden Fall ist es eine Tasche aus Stoff. Es ist wie ein Shopper fast.
Mhm.
Starr, also aus festem Textilmaterial. Und sie hat drauf so einen Gurt, der quasi über die Tasche drüber geht, zum Henkel wird und auf der anderen Seite wieder runter geht, sodass quasi im Grunde zwei Gurte drauf sind. Und in der Mitte unten ist klein das Jacquemus-Logo.
Ja.
Die ist sehr schön.
Schlicht.
Schlicht, ja, schön.
Ein kleiner Karabiner noch dran.
Ja, wie teuer ist die?
Die kostet 590.
590.
Ja.
Die ist schön auf jeden Fall.
Ja, finde ich sehr einfach geometrisch und... Ich brauche ja jetzt dann doch nicht so einen Firlefanz. Naja, gut. Es gäbe schon noch ein paar andere Sachen, aber...
Ich zeig dir meine. Willst du meinen?
Ja, ja, klar. Wow. Das ist eine Louis Vuitton-Tasche. Ich kenne den Namen nicht.
Side Trunk MM.
Ja. Ich zeig dir dann gleich noch was dazu. Es sieht aus wie ein kleiner Koffer. Du hast die klassische braune Variante gewählt mit dem Monogramm. Und die Tasche ist ja... quasi rechteckig und liegt und ist ja wirklich wie so ein kleiner Koffer gemacht und hat außen auch so Metallbeschläge und an den ganzen Kanten quasi rechts und links sind so Lederverzierungen und nochmal so Manschetten angebracht. Zwei Riemen gibt es. Gibt auch einen Verschluss, ja, der so seitlich ist. Das finde ich ein bisschen witzig. Ja, okay. Costa Quanta?
3200.
Halleluja.
Aber oben ist die eben aus weichem Leder. Oben ist die gar nicht starr wie ein Koffer, sondern oben ist sie weich. Also
fällt die aber dann zusammen oder muss man da auch wieder was reinmachen, dass sie so steht?
Also ich glaube, durch die Seiten, dadurch, dass die Seiten fest sind, fällt die nicht zusammen. Aber oben ist sie schon knautschig, würde ich sagen. Und die finde ich super schön. Die ist so schön. Das ist wirklich eine, die hätte ich wahnsinnig gern.
Ich hatte noch, ich sage, ich habe viel bei Overhyped gefunden. Und ich habe hier noch was gefunden. Ich zeige dir das jetzt trotzdem nochmal.
Ja, zeig mir mal noch eine weitere Overhyped.
Ich zeige dir nochmal was von Overhyped, weil das ist zu Louis Vuitton, passt das.
Ist das Louis Vuitton? Ja, ja. Es ist Louis Vuitton. Es sieht so aus wie so eine, also es sieht auch aus wie ein kleiner Koffer. Und da sind viele kleine Vierecke drauf in verschiedenen Grüntönen, in Petrol, in Weiß, in Creme, in Braun. Und das soll so ein bisschen Pixeloptik offensichtlich sein. Und anders als meine Tasche hat die hier einen Textilriemen breit mit dem Louis Vuitton-Schriftzug und hat einen goldenen Verschluss und so goldene Details. Die findest du overhyped. Findest du, es ist ein Hype, ich sehe die zum ersten Mal.
Diese Tasche ist aus der Louis Vuitton-Kollektion, designt von Pharrell Williams.
Ach.
Sie ist so groß wie ein Smartphone.
Ach ja.
Und sie kostet 7.900 Euro.
Okay, ich verstehe, warum du sie jetzt overhyped hast.
Mal ehrlich, was soll das?
Ja, sehe ich ein.
Und die ist nicht aus Leder, die ist ja nur aus Canva, also nur aus Segeltuch. Also das ist ja auch nochmal so ein Qualitätsmerkmal.
Ja, das verstehe ich, dass du dir bei Overhyped hast, das verstehe ich. Aber meine ist wirklich schön. Aber das ist auch so ein Wunschtraum, der nie in Erfüllung geht. 3.200 Euro, das ist super heftig.
Viel, ja, das ist
super heftig.
Ja. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte noch ewig über Taschen quatschen.
Ja, offenbar ist das ein sehr tiefes Thema. Ich finde es toll. Überlegt euch, wenn ihr euch was Schönes leisten wollt, ob ihr das investieren wollt in etwas Langlebiges, zum Beispiel wie eine Tasche oder ein schönes Schmuckstück, eine Uhr oder ein paar Schuhe, statt ein T-Shirt, das neueste T-Shirt oder sonst irgendwas.
Ja, ich denke, wenn man tatsächlich irgendwie im Luxusbereich sich mal was gönnen möchte, würde ich tatsächlich mit einer Handtasche anfangen. Wenn ich mir jetzt wirklich was gönnen möchte, würde ich eine Tasche nehmen.
Mhm.
Weil davon hast du lange was. Vielleicht steigt sie auch im Wert und du kannst sie gut wiederverkaufen, wenn man entsprechend wählt. Passt immer. Und wenn man sie gut behandelt, hält sie auch lange.
Das wollte ich gerade sagen. Schön pflegen und oft benutzen.
Ja.
Denn das ist etwas, was man häufig macht, ist ja, dass wenn man sagt, man hat sich was gegönnt und man hat sich was geleistet, dass man sagt, das hebe ich mir auf für was Besonderes. Das sollte man nicht tun. Man sollte das benutzen, dafür hat man eventuell viel Geld ausgegeben oder gespart dafür und hat vielleicht auch auf andere Dinge verzichtet und hat sich damit was gegönnt. Das soll man auch benutzen.
Und im schlimmsten Fall benutzt man es jahrelang nicht und dann gefällt es einem vielleicht nicht mehr.
Ja.
Also es ist tatsächlich so, ich sehe es auch so, man muss die Dinge benutzen.
Ja, dafür sind sie gemacht.
Ja, und ich möchte nochmal sagen, die Glam Slam Tasche liebe ich immer noch sehr. Ich möchte einmal noch sagen, dass die Tasche wirklich schön ist, weil ich sie in keiner Kategorie aufgeführt habe, aber die ist toll.
Von Margiela.
Ja. Ja.
Ja. Na dann, alle Looks hätte ich jetzt gleich gesagt, alle Taschen-Highlights findet ihr bei Instagram und bei TikTok unter Lost und Planet Fashion.
Genau, wir würden uns freuen, wenn ihr da vorbeischaut und uns vielleicht abonniert und wenn ihr uns hier einen Daumen hoch vergebt, Liebe da lasst, alles.
Genau, wir brauchen eure Bewertung. Klickt mal auf Folgen, gebt uns ein paar Sterne oder
Daumen nach oben oder Herzen oder was auch immer ihr
nette
uns geben
Kommentare.
Wollt. Hört unsere anderen Podcast-Folgen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn doch, hört sie gerne nochmal. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.